Ja, herzlich willkommen hier am Sonntagmorgen zum Gottesdienst in unserer Gemeinde. Schön, dass ihr alle hierher gefunden habt. Ich möchte gerne zu Beginn mit uns beten und bitte dazu aufzustehen. Vater, ich möchte dir danken, dass wir alle hierher gefunden haben, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns hier zu versammeln und dich zu loben und dich zu feiern. Gottesdienst zu feiern, in deinem Namen, auf dein Wort zu hören und ja, einfach für dich da zu sein. Weil du ein unglaublich toller, großer und liebender Gott bist. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich bei uns allen, bei jedem Einzelnen hier dabei bist, dass du unsere Herzen weit machst und öffnest und dass du wirklich zu jedem von uns sprichst heute Morgen. Amen. Ja, heute Morgen kommt der Arne erstmal auf die Bühne und er hat auch noch jemanden mitgebracht. Und den möchte er euch jetzt vorstellen.
Ja, auch meinerseits einen guten Morgen. Und ihr seht, wir stehen hier zu dritt. Und also ich glaube, die meisten kennen mich. Aber die wenigsten werden die beiden kennen. Ich stelle sie euch kurz vor, das ist die Beate und der Simon. Und was es mit den beiden auf sich hat, das erfahrt ihr in den nächsten 3 Minuten. Ab dem 15. Februar werden wir nämlich einen Praktikanten der Theologischen Hochschule in Eversbach bei uns haben. Und dieser Praktikant könnte auch eine Praktikantin sein, weil wir an unserer Hochschule sowohl Frauen als auch Männer zum Pastorendienst ausbilden. In diesem Fall hat sich aber der Simon zu meiner Linken für diesen Berufsweg entschieden und für dieses Studium. Und die Beate zu seiner Linken, dürft ihr raten, wie das zusammenhängt. Aber das erklärt uns jetzt vielleicht selbst. Und Beate, ich gebe dir das Mikrofon und du sagst mal kurz, in welcher Beziehung du denn zu diesem jungen Mann stehst.
Ja, ich bin die Beate, gib mein Mikro.
Nein.
Jetzt? Wow, gut. Genau, ich bin mit diesem wunderbaren Mann verheiratet seit... Und wir sind noch nicht ganz ein Jahr verheiratet. Also wir haben im März letzten Jahres geheiratet. Genau.
Ja, und jetzt wird es ja, du kannst das Mikro behalten, jetzt wird es ja gnadenlos hart für euch. Also noch kein Jahr verheiratet und jetzt wartet die erste Durststrecke auf euch, ein halbes Jahr lang. Was passiert in diesem halben Jahr? Simon, vielleicht willst du uns dazu was sagen.
Ob das haushaltstechnisch für meine Frau so eine Durststrecke ist, bleibt abzuwarten. Ja, das wird eine spannende Zeit, ein halbes Jahr Fernehe im ersten Ehejahr. Das wünscht sich, glaube ich, nicht jedes Paar. Aber wir haben schon gute Erfahrungen. Wir hatten schon 2,5 Jahre davor eine Fernbeziehung gehabt, haben da uns zurechtgefunden und versuchen uns da so zu arrangieren und dass das gut klappt.
Genau. Simon ist vom 15. Februar bis zum 15. August diesen Jahres bei uns. Heute, dachte ich, stellen wir die beiden schon mal der Gemeinde vor, aber erst in 14 Tagen beginnt sein Dienst hier. Also, ihr braucht noch nicht mailen und wir gehen das locker, entspannt an. Simon, was erwartest du von diesem Praktikum, halbes Jahr Dortmund-Körne?
Also ich erwarte nach 7 Semestern Theorie in Eversbach endlich mal in der Praxis durchstarten zu können. Und ich freue mich, mitlaufen zu können, mit 2 Pastoren sogar. Also ich habe hier richtig Luxus in einer großen Gemeinde. Überall, wenn ich sage, ich gehe nach Dortmund ins Praktikum, war nur, oh, du hast ja ein Glück. Mensch, Dortmund, das ist ja ein Segen für dich. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Und vor allem möchte ich lernen von euch, lernen, eine Gemeinde zu leiten und mit euch in dieser Gemeinde zu leben.
Ich persönlich freue mich auch sehr darüber, dass Simon da ist, weil ich lerne gern von jungen Leuten, von denen, die da sitzen und euch und auch die unter euch, die sich jung fühlen dürfen. Ich finde das schön, eben mit jungen Leuten unterwegs zu sein, Simon. Deswegen freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit in diesem halben Jahr. Bin gespannt, wo uns der Weg so hinführen wird mit im Miteinander. Vielleicht sagen wir noch kurz was dazu, wo du wohnen wirst. Simon wird wohnen im Stern im Norden, der uns sehr verbunden ist durch die soziale Arbeit, die dort getan wird. Und wir sind sehr dankbar, Gerd, dass das möglich gemacht wurde, dass Simon dort jetzt ein Zimmer hat. Gerd, muss ich kurz sagen, leitet die Arbeit dort. Ja, Beate, wir haben bei dir gestartet. Vielleicht noch mal ein kurzes Wort. Wirst du denn dann und wann auch hier bei uns sein?
Doch, ich versuche fast jedes Wochenende hierher zu kommen. Also ich komme ja aus Ebersbach oder wohne in Ebersbach und ich arbeite dort als Kindergärtnerin, als Erzieherin in einer Krippe. Und deswegen bin ich unter der Woche in Ebersbach und werde am Wochenende versuchen, hier zu sein.
Gut, dann wirst du auch unsere Kinderarbeit kennenlernen. Also das ist ja... Boah, super.
Super, ja.
Also ganz herzlich willkommen euch. Wir freuen uns auf die nächste Zeit.
Dankeschön.
Genau, jetzt wollen wir gemeinsam singen und dazu die Kollekte zusammenlegen, die bestimmt ist für unsere Gemeinde. Ja, manchmal ist das ja so, wenn man dann einen Gottesdienst vorbereiten muss und es heißt, oh, ich habe ja Moderation, dann steht man da und denkt erstmal, ja, was haben wir denn für ein Thema heute? Und vor allem, was mache ich dann daraus? Das ist dann immer die nächste spannende Frage. Mal fällt einem da mehr zu ein, an anderen Tagen dann wieder weniger. Dann denkt man sich so, ja, kann ich so gar nicht so viel mit anfangen. Heute ist nicht ganz einer der Tage, an denen ich gar nichts damit anfangen kann. Wir haben heute auf Gottes Spuren wandeln. Und ich möchte euch einfach mal was erzählen, beziehungsweise mir wurde gestern Abend nahegelegt, dass ich euch das doch mal erzähle, von meinen letzten 3 Monaten. 3 Monate? Ja. Es fing an Ende Oktober, erste Novemberwoche. Ich habe eine Ausbildung als Konditorin gemacht. Da ist natürlich kurz vor Weihnachten dann immer die heiße Phase. Und ich weiß, oh ja, da habe ich gut zu tun. Da muss man dann auch mal eine Überstunde machen. Da muss man dann auch mal länger arbeiten. In meinem Betrieb hielt sich das zum Glück noch im Rahmen. Aber nach 8 Stunden ist dann nicht immer Feierabend. Dann irgendwann kam so das Angebot, ja, Imke, möchtest du nicht vielleicht, ja, du kannst doch noch einen Nebenjob für die Weihnachtszeit. Wir suchen doch noch jemanden, der so ein bisschen, kellnert und Glühwein ausschenkt und sowas in der Richtung. Ein bisschen Bier zappt, das kannst du doch. Ich habe dann gedacht, ja, ach ja, eigentlich, wenn sich das von den Arbeitszeiten her mit meinen so deckt, warum eigentlich nicht? Schicke ich mal eine E-Mail hin, habe ich gesagt, so, bewerbe ich mich, mache ich das. Dann habe ich natürlich erst mal 2 Wochen nichts gehört. Ich hatte auch immer noch im Hinterkopf, ja, eigentlich haben wir zum 3. Mal beantragt, dass ich gerne meine Gesellenprüfung jetzt diesen Januar 2017 machen möchte. Aber wie das dann halt so ist bei der Innung und bei der Handwerkskammer, die lassen sich gerne sehr viel Zeit und man weiß immer nicht, woran man ist. Und wenn man dann anruft und fragt, dann heißt es, ja, ist noch nicht entschieden, kann ich Ihnen noch nichts zu sagen. Und so saß ich da und habe gewartet und gedacht, ja, das ist irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich im Jahr eine Prüfung machen muss. Ich weiß, dass ich in meinem Normal schon mehr arbeiten muss. Ich weiß auch nicht, ob ich diesen Nebenjob machen kann. Aber an sich würde mir das ganz gut passen. Was mache ich denn jetzt? Ja, dann war irgendwann der 12. November. Dann fing das so langsam an. Ja, guten Tag, Frau Stemlock. Das Telefon klingelte. Wie sieht es denn aus? Möchten Sie nicht, Sie haben sich ja beworben. Also vom 15. November bis zum 15. Januar würden wir Sie gerne einstellen. Ich sehe, ja, es sind 3 Tage, super. Am 15. Januar war dann auch gleich der erste Arbeitstag in diesem Nebenjob, wo ich gesagt habe, ja, okay, mache ich. Ich habe, bevor ich damit angefangen bin, habe ich gesagt, okay, das war noch im Oktober. Ich habe gebetet und gesagt, Vater, du weißt, was ich alles beantragt habe. Ich habe mich beworben für einen Nebenjob. Ich habe eine Gesellenprüfung, die ich im Januar gerne schreiben würde. Ich weiß nicht, ob ich es darf. Ich weiß nicht, ob ich es nicht darf. Ich habe noch einen normalen Job, den ich machen muss. Und da muss man ja auch immer noch zur Schule gehen unterwegs. Und da muss man ja auch mal noch ein bisschen auf Zack sein, jedenfalls im Unterricht. Ja, und dann habe ich gesagt, so, wenn du willst, dass ich diese Gesellenprüfung schreibe, dann werde ich das auch schaffen. Da vertraue ich jetzt ganz einfach drauf. Wenn du meinst, ich kriege das hin mit dem Nebenjob, dann gibst du ihn mir, sonst halt nicht. Ja, und wenn ich die Gesellenprüfung halt erst im Sommer mache, dann mache ich sie halt im Sommer. Aber wenn ich es im Januar mache und das alles kommt, wie es kommt, dann führst du mich da schon durch. Ja, letzten Endes kam dann die Nachricht kurz vor Weihnachten, dass ich doch am 9. Januar bitte den theoretischen Teil und am 24. und 25. Januar den praktischen Teil meiner Gesellenprüfung machen sollte. Also gerade mal 4 Wochen vorher, das ist relativ spontan, würde ich mal sagen. Ja, aber irgendwie, es hat mich nicht aus der Ruhe gebracht. Ich war dann überrascht, hatte sowieso schon 2 Jobs und so wirklich gelernt. Hatte ich irgendwie auch noch nicht zwischendurch, weil wenn man viel zu tun hat und man nicht weiß, dass man eine Prüfung schreiben muss in 4 Wochen, dann macht man das ja irgendwie nicht. Naja, und auf jeden Fall, ich habe gemerkt, ich habe Gott vertraut, ich habe zwar daran gezweifelt und dann irgendwann gesagt, oh, was ist denn, wenn ich das gar nicht schaffen soll, diese Prüfung? Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, Imke, das ist nicht dran. Also, weil ich war innerlich so ruhig und ich war echt relaxed bis ins neue Jahr. Dann fing auch langsam der Stress an. Aber dann hatte ich auch mehr Zeit zum Lernen, weil ich natürlich dann auch noch ein paar Überstunden hatte, die ich wieder abbummeln musste. Dann lief mein Nebenjob langsam aus. Und dann hatte ich noch 3 Urlaubstage, die ich dann auch noch nehmen durfte. Also von daher war das dann noch relativ entspannt, dass ich zwischendurch lernen konnte. Und ich habe wirklich die letzten 3 Monate auf Gott vertraut. Ich wusste nicht, was er daraus macht. Ich habe gesagt, okay, ich habe dem November gesagt, wenn ich das schaffe, dann schenkst du mir das alles. Wenn ich das nicht schaffe, dann lässt du es bitte bleiben. Und er hat wirklich mir Ruhe geschenkt, mir Gelassenheit. Ich habe jetzt bestanden, letzte Woche. Das ist gar nicht das Wichtige. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war mir jetzt nicht das Wichtigste. Mir war eigentlich das Wichtigste, dass man manchmal, auch wenn man nicht so direkt merkt, okay, Gott redet mit mir und er ist da und er hört mir zu, dass er trotzdem immer da ist. Und wenn man sagt, okay, wenn ich das schaffen soll und wenn das alles laufen soll, dann schenkst du mir das und dann sorgst du, dass das irgendwie klappt. Und er hat wirklich dafür gesorgt, dass das klappt. Meine theoretische Prüfung wurde sogar noch eine Woche verschoben. Hatte ich dann noch eine Woche länger Zeit zum Lernen. Und irgendwie war das alles ganz gut geregelt von ihm. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Amen. Und jetzt möchten wir nochmal zusammen singen. Ich möchte gerne vor der Predigt zunächst aus Johannes und dann aus dem Predigttext aus Mose vorlesen und bitte euch dazu aufzustehen. Also es geht um Johannes, es ist im Lukas-Evangelium. Die Menschen, sie kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen, ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht. Zeigt euch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und redet euch ja nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt, Sie ist schon an der Baumwurzel angesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, der wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute, sie fragten Johannes, ja, was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, der soll entsprechend handeln. Es kamen aber auch die Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn auch, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch die Soldaten, und was sollen wir tun? Johannes antwortete ihnen, misshandelt und erpresst niemanden und gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Im 2. Mose steht, der Herr, er sagte zu Mose, ihr brecht jetzt auf. Bring das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid als Besitz für ihre Nachkommen versprochen habe. Dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich werde einen Engel mitsenden, der vor euch hergeht. Und werde die Völker im Land vor euch vertreiben. Die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Aber ich selbst, ich werde nicht mit euch ziehen. Ihr seid ein widerspenstiges Volk. Und ich müsste euch deshalb bestimmt unterwegs vernichten. Als die Leute das hörten, da wurden sie sehr traurig. Und zum Zeichen ihrer Trauer legten sie allen ihren Schmuck ab. Da sagte der Herr zu Mose, sagt den Leuten von Israel, ihr seid zwar ein widerspenstiges Volk, und wenn ich auf dem Weg ins Land auch nur einen Augenblick in eurer Mitte weilen würde, dann müsste ich euch vernichten. Aber wenn ihr jetzt euren Schmuck für immer ablegt, dann will ich sehen, was ich für euch tun kann. Und da trennten sich die Leute von Israel noch am Berg Horeb von ihrem Schmuck.
Auf Gottes Spuren, so habe ich diese Predigt überschrieben, und von den Spuren, die Gott in unserem Leben hinterlässt, haben wir eben schon etwas gehört von Imkes Bericht der letzten 3 Monate. Auf eine Prüfung zu gehen, liebe Imke, das ist gefährliches Land, das ist spannend. Noch ein wenig gefährlicher ist es, durch die Wüste zu wandern. Durch die Wüste wandern ist gefährlich. Und Mose hatte nicht alleine gehen wollen. Er ahnte, dass da jede Menge Schwierigkeiten auf ihn zukommen würden. Und das war ihm doch viel zu ungewiss, allein auf sich gestellt zu sein mit diesem Volk mitten in der Wüste. Und so bittet er Gott, geh du doch mit uns. Und Gott lehnt ab. Ich halte es nicht einen Tag unter euch aus. Das lange Ausbleiben des Mose auf dem Berg, auf dem ihm die 10 Gebote Gottes gegeben wurden, das lange Ausbleiben des Mose auf dem Berg hatte das Volk Israel dazu veranlasst, sich einen sichtbaren Gott zu machen in Gestalt eines Stieres. Den gossen sie in Gold und damit wollten sie sich der Gegenwart Gottes vergewissern. Das ist unser Gott, sagten sie, so sieht er aus. Und neben dem Bedürfnis, Gott sehen zu wollen und sehen zu können, wollten sie ihn natürlich auch spüren. Das ist unser Gott, du spürst es doch auch. Und so tanzten sie um das Kalb herum, tranzten sich in Trance und Ekstase. Du spürst es doch auch, hier ist unser Gott. Mit dem Begehren, sich Gottes Gegenwart sichern zu können, befasst sich die Bibel immer wieder. Und wie gut können wir diese Sehnsucht nachvollziehen? Das Bestreben, Gott zu erleben, ihn zu erfahren, ihn zu sehen, zumindest zu spüren. Wie gut können wir diesen Wunsch nachvollziehen? Und dieses Bestreben, dieser Wunsch trieb auch Mose an. Und so wagt er auszusprechen, was an Gotteslästerung grenzt. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Das steht in den Versen eures Manuskripts 12 bis 23. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Aber bei Mose ist das kein begehrlicher Griff nach Gott. Mose möchte einfach seine Angst vor der Gottverlassenheit besiegen. Durch die Wüste zu wandern, das ist gefährlich. Da will er nicht alleine unterwegs sein. Da möchte er nicht Gott verlassen sein. Und so geht Gott auf seine Bitte ein. Er offenbart sich dem Mose und hält sich zugleich verborgen. Er stellt Mose in eine schützende Felsspalte, hält fürsorgend seine Hand über ihn, denn den Gott Israels sehen, das darf auch Mose nicht. Die Herrlichkeit Gottes wird dem Mose aus der Wolke heraus verkündet, aber sie wird ihm nicht vor Augen geführt. Jahwes Hoheit wird ausgerufen, beim Namen genannt, proklamiert, aber nicht bewiesen. Gott kommt dem Mose nicht zum Greifen nah. Der Herr geht an Mose vorüber und der hört, das lesen wir in den Kapitel 34, Vers 5 und 6, Mose hört die Proklamation dieses Gottes. Ich bin der Herr, ich bin, das ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen, ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. So intensiv der Wunsch nach Gott auch ist, der Wunsch, er möge sich eindeutig zeigen, unanfechtbar sich beweisen in dieser Weltgeschichte und in unserem Leben zu erkennen geben. So eindeutig, dieser Wunsch ist so eindeutig und radikal, hat Israel jede Vereinnahmung Gottes und jede Bildverehrung abgelehnt. Gott lässt sein Volk wissen, Vers 3, aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Ihr seid ein widerspenstiges Volk und ich müsste euch deshalb bestimmt unterwegs vernichten. Gott sagt, wenn ich unter euch wäre, ginge das nicht gut für euch aus. Denn niemand, der mich sieht, kann am Leben bleiben. 33, Vers 20. Wenn ich unter euch wäre, sagt Gott, geht das nicht gut für euch aus? Und wir fragen, wie bitte? Wie das? Wünschen wir uns denn nicht genau das? Wir hier in Körn in unserer Gemeinde, du persönlich und ich, wünschen wir uns nicht genau das? Feiern wir nicht genau deswegen auch Gottesdienst hier heute Morgen um 10 Uhr und dann nochmal bei Lighthouse heute Nachmittag um 17 Uhr? Ist es nicht genau das, was unser Streben ist? Wir wollen Gott spüren. Wir wollen ihn in unserer Mitte erfahren. Wir wollen in Beziehung zu ihm leben und in Beziehung mit ihm treten. Laden wir nicht mit dieser Motivation und in diesem Glauben zum Vertrauen auf Gott ein, bezonen wir nicht immerzu, wie wichtig es ist, mit Gott in Beziehung zu leben, in einer lebendigen Beziehung und uns darauf einzulassen. Und jetzt, wenn ich unter euch wäre, ginge das nicht gut für euch aus. Wir sind ja, mein Kollege Rolf Syrus hat das im letzten Gottesdienst gesagt, im Lutherjahr unterwegs und in dem ersten Quartal dieses Jahres befassen wir uns auch wesentlich mit dem Thema allein die Schrift. Ein wichtiger Grundsatz der Reformation. Wir wollen die Bibel als Wort Gottes annehmen und daraus lernen. Wenn wir dieses hören, dieses Wort, ich selbst werde nicht mit euch gehen, denn ihr seid ein widerspenstiges Volk und wenn ich unter euch wäre, ginge das nicht gut für euch aus, da kann man den Eindruck gewinnen und sagen, ja klar, das ist ja Altes Testament. Altes Testament. Und das genau ist der Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament, das ist ausgemacht. Und deswegen, so denkt vielleicht der eine und andere, hat uns das Alte Testament mit dem, was da berichtet wird, auch nichts zu sagen. Nämlich, weil sich Gott da verborgen hält, während er im Neuen Testament uns sich durch Jesus doch offenbart hat. Aber ihr Lieben, nicht so eilig. Schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus. Denn auch die christliche Gemeinde weiß, dass niemand Gott je gesehen hat. Jesus Christus hat ihn uns offenbart. Welchen Einsicht können wir über oder welchen Nutzen können wir über diese Einsicht hinaus noch aus dieser Geschichte aus 2. Mose 33 gewinnen? Gott sagt, wenn ich unter euch wäre, geht das nicht gut für euch aus. Das kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Wahrscheinlich geht es euch wie mir, nämlich manchmal hat man richtig viel Spaß in der Familie. Junge Leute, ne, die Eltern sind super. Also bessere gibt es eigentlich nicht. Die nerven nie wegen der Schulaufgaben. Die sind immer ausgeglichen, freundlich, hilfsbereit. Verständnisvoll, wenn das Zimmer überhaupt nicht aufgeräumt ist. Wenn die Türen knallen, sagen die, ach ja, so ein bisschen Lauschangriff ist ja nicht schlimm. Aber auch wir als Paare, als Verheiratete vielmehr oder als solche, die wir einfach miteinander unterwegs sind, auch wir kennen das ja, auch am Arbeitsplatz begegnet uns das, dass plötzlich heftiger Streit entbrennt. Dass du den Eindruck hast, Mensch, jetzt gibt ein Wort das nächste Wort. Und dann steigern wir uns so einer Kaskade gleich hinein in den Konflikt. Und Wort gibt Wort und die Stimme wird lauter und immer lauter. Und dann nutze die Sekunde, die starke Sekunde, die dir noch verbleibt. Den Raum zu verlassen, das Thema zu wechseln und zu gehen. Solange dir noch eine starke Sekunde bleibt, nutze den Augenblick. Dann ist es besser, sich aus dem Weg zu gehen. Sonst eskaliert das. Und wenn wir uns dies einfach mal so vor Augen führen, dann glaube ich, können wir Gott schon ganz gut verstehen. Denn Gott ist zornig. Gott ist zornig über unsere Sünde. Gott ist zornig über deine Schuld und meine Schuld, über deine Sünde, meine Sünde. Er zürnt darüber, wenn wir austicken, Menschen verletzen, uns nicht mehr im Griff haben. Er mag das nicht mit ansehen, was Menschen einander antun. Er mag das nicht mit ansehen, wie wir die Schöpfung zerstören, wie wir nicht zu teilen bereit sind. Wir haben das eben in der Lesung aus dem Lukas-Evangelium gehört. Ihr Otterngezücht, wie kommt ihr darauf, dass ihr mit Gott in friedlicher Gemeinschaft leben könnt? Nein, Gott sagt, ich könnte mich vergessen, wenn ich das alles sehe und euch vernichten. Und darum sagt er zu seinem Volk, ich kann nicht einen Augenblick in eurer Mitte sein. Euer Tun reizt mich zum Zorn. Der würde euch treffen. Und deshalb will ich nicht mit euch gehen. Dass Gott sich im Weltgeschehen und im eigenen Leben verborgen hält, ihr Lieben, das geschieht auch um deinetwillen, um uns Menschen willen, um uns einfach zu schützen. Und darin stimmt das Neue Testament mit dem Alten Testament durchaus überein und zieht den Gedanken im Neuen Testament dann aus, wenn wir dort lesen, dass Jesu Wiederkunft das Gericht Gottes über alle Welt bringen wird. Aber jetzt ist vorrangig etwas anderes zu sagen. Etwas zu sagen, was sich tatsächlich aus dem Unterschied von Altem und Neuen Testament ergibt. Und wir haben das erst kürzlich miteinander gefeiert. Weihnachten. Wieso Weihnachten? Nun, weil Gott Mensch wurde. Weil Gott mitten eingeht in seinem Sohn unter die Menschen. Und auch Jesus hat sehr an dem Bösen der Menschen und ihrer Gottlosigkeit gelitten. So lesen wir zum Beispiel von der Heilung eines Aussätzigen am Sabbat. Und da lesen wir von Jesus, da sah er die Leute ringsherum voller Zorn an. Denn er war traurig, dass sie so hartherzig waren. Denn die waren so drauf und sagten, an einem Sabbat, da haben wir ein Gesetz, da darf man nicht arbeiten und gefälligst heiligst du oder heilst du an diesem Tag niemanden. Und da blitzt das in Jesus auf, da schaute er sie an, ringsherum, jeden Einzelnen fixiert, voller Zorn. Denn er war traurig, er war betroffen darüber, dass sie so hartherzig waren. Wenn die Bibel also schildert, dass Gott über die Sünde zürnt, sagt sie jedoch nie, dass Gott deshalb die Menschen hasst. Ganz im Gegenteil. Genau darum will er ja nicht unter den Leuten wohnen. Genau deswegen will er ja nicht mit dem Volk ziehen. Denn wenn ich unter euch wäre, müsste ich euch bestimmt vernichten. Und genau das mag Gott nicht tun. Du weißt das von dir, ich weiß es von mir. Menschlicher Zorn bewirkt Verachtung und Hass. Den Wunsch und Ausdruck dafür, mit jemandem fertig zu sein. Und unser Zorn ist immer von Wut geprägt. In der Bibel ist der Zorn Gottes nicht von Wut geprägt, nicht von Kopflosigkeit, von aufwallender Emotion, sondern Gott setzt sich mit seinem Zorn zum Wohl der Menschen ein. So schützt er beispielsweise sein Volk vor anderen Völkern. Und so ist er bereit, sein Volk Israels vor seinem Zorn zu bewahren. Unser Zorn bewirkt Verachtung und Hass, Wunsch und Ausdruck dafür, dass wir mit jemandem wirklich fertig sind. Doch Gott will das gerade nicht. Er will nicht mit dir fertig sein. Er bleibt an dir interessiert. Er will von seiner Liebe zu dir nicht lassen. Wer Gott sehen will, so beschreibt es das Neue Testament, wer Gott sehen will, erkennt ihn an seiner Güte. Wer Gott sehen will, soll daher Jesus anschauen, der unter den Menschen war und es unter uns aushielt. Der bei dir ist und der dich aushält. Und ich weiß nicht, woran du denkst in dieser vergangenen Woche, wo du sagst, Mensch, das ist ja nicht zum Aushalten mit mir selbst, dass ich mich so gehen lassen kann, so vergessen kann, dass ich immer wieder zurückfalle in alte Verhaltensmuster. Es ist nicht zum Aushalten, ich ertrage mich kaum selber und Christus hält es mit dir aus. Das ist die Botschaft seiner Geburt, seiner Menschwerdung, dass er mitten unter uns lebt und auch jetzt mitten unter uns ist durch seinen Heiligen Geist. Den Geist Gottes können wir betrüben. Wir können uns von ihm entfernen. Aber unsere, deine, meine Untreue hebt die Treue Gottes in Jesus Christus nicht auf. Der springende Punkt im Glauben an den Gott der Bibel ist nicht, ihn zu sehen. Der springende Punkt des Glaubens ist nicht, dass er uns in Ekstase und Verzückung versetzt. Der springende Punkt ist nicht, dass wir Gott spüren und seine Gegenwart in der Weltgeschichte oder dem eigenen Leben unbezweifelbar wäre. Der springende Punkt im Glauben an den Gott der Bibel ist das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht, dass er es mit dir aushält, heute und morgen und bis zu deinem letzten Lebenstag. Das Gute der guten Nachricht des Evangeliums von Jesus Christus ist, dass diese Botschaft in dir und mir Glaube weckt. Denn genau da finden wir den stärksten Eindruck seiner Liebe in uns wieder, wo uns unsere Trennung von Gott bewusst wird. Wenn uns bewusst wird, wenn dir und mir bewusst wird, dass wir aus eigenen Stücken und eigenem Vermögen eben nicht in Beziehung mit diesem Gott leben könnten, dass im Gegenteil vielmehr seine Nähe uns vernichten würde, denn niemand, der ihn sieht, kann am Leben bleiben. Dieser unendliche Unterschied zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen, der bleibt, der ist und der wird so sein. Wo dir das aufgeht, hast du ganz Entscheidendes vom Glauben an Jesus Christus verstanden. Das ist überhaupt der Schlüssel, um in die Beziehung mit Jesus Christus zu treten, dass dir aufgeht, Mensch, mein Sein, meine Sünde, meine Schuld trennt mich von dem Heiligen. Mose bittet dann Gott, sehen zu dürfen. Und tatsächlich, er darf Gott nachschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht versuchst, Gott in deine Wirklichkeit hineinzudeuten, wenn sie dir unbegreiflich erscheint. Es gibt Lebenssituationen, vielleicht bist du jetzt in einer solchen, wo du sagst, ich sehe überhaupt nichts. Ich spüre da auch nichts. Und ich begreife, ich kann das auch nicht in mir selber in Bewegung bringen. Mir quasi Gott vom Himmel holen. Mich in Ekstase tanzen will ich nicht. Mose darf Gott nachschauen. Versuche nicht, Gott in deine Wirklichkeit hineinzudeuten, wenn dir diese Wirklichkeit heute und jetzt unbegreiflich erscheint. Trage Gott vielmehr diese deine Wirklichkeit an. Benenn sie ihm, sag, Herr, so sieht es aus. Schau mich an. Und so schau du Gott an, als der, der es mit dir aushält, der das aushält, dass du deine Wirklichkeit zu ihm trägst und dich nicht steigerst in Fantasiewelten fern jeder Realität. Mose wollte Gott sehen, nicht in dem Begehren, Gott in den Griff zu bekommen, sondern mit der Bitte an ihn, die Angst vor der Gottverlassenheit von ihm zu nehmen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Schauen wir in Gottes Richtung. Schau in seine Richtung und du begreifst, dass deine Schuld dich vom Vater trennt. Siehst du aber auf Jesus, erkennst du auch, dass Gott und du mit deiner Wirklichkeit tatsächlich diesem heiligen Gott zugehörst. Und wie geschieht das? Was gehört auch dazu? Vers 5. Aber wenn ihr jetzt, sagt Gott dem Volk, euren Schmuck für immer ablegt, will ich sehen, was ich für euch tun kann. Und keine Angst allen, die hier heute Morgen Brillanten tragen. Der Klingelbeutel geht nicht nochmal rum. Und ihr müsst nicht da alle euren Schmuck einwerfen. Ich würde mich auch ungern von meinem Ehering trennen, muss ich sagen. Worum geht es denn dann hier? Nun, auch der Schmuck, von dem hier die Rede ist, bezeichnet etwas von Aberglaube. Es handelt sich um Amulette. Es handelt sich um gesegnete Gegenstände, die die Menschen bei sich tragen oder in ihren Zelten bei sich führten, ihre Götzen und Götter, von denen sie sich nicht trennen wollten. Und jetzt sagt Gott ihnen, leg diesen Schmuck, leg diese Amulette, leg diese falschen Gewissheiten ab für immer und ich will sehen, was ich für euch tun kann. Und eben diese Antwort, die wir hier aus dem Alten Testament hören, das ist genau die gleiche Antwort, die wir eben aus dem Predigt-Lesungstext aus dem Lukas-Evangelium hörten. Was sollen wir denn tun, fragten die Leute dem Johannes den Täufer. Und die Antwort ist im Grunde nichts anderes damals wie heute. Leg deinen Schmuck ab, leg die Amuletten ab. Das heißt, vertraue nicht dem Sichtbaren. Setz deinen Glauben nicht auf deine Gefühle. Setz deinen Glauben nicht auf deine Eigenglaubenskraft. Setz deinen Glauben nicht auf Aberglaube. Pflege keine Beweise der Gottesnähe und fordere sie nicht, sondern sieh auf den du ansehen, dem du nachschauen darfst. Sieh auf dem du danken darfst, danken kannst, loben kannst, bei dem du bleiben kannst und willkommen bist, jederzeit, mit deiner Wirklichkeit. Schau auf Jesus. der ist mit dir und der hält es mit dir aus. Heute und in der kommenden Woche. Denn er ist Jesus, Gottes Sohn, in unserer Mitte. Halleluja. Amen. Und diesen Gott dürfen wir jetzt loben und darauf freuen wir uns. Danke für euren Dienst.
Genau, das wollen wir jetzt auch gemeinsam machen. Und gemeinsam heißt, ihr dürft uns unterstützen. Wir wollen nicht von vorne das jetzt irgendwie leiten, sondern wir wollen versuchen, dass wir ein Teil werden und zusammen Lobpreis machen. Dazu dürft ihr aufstehen. Wir versuchen, das Thema, was Arne mit der Predigt hier schon vordefiniert und gemacht hat, auch aufzugreifen und weiterzuführen. Genau.
in the sky and you know them by name. Thank you.
Ja, ich möchte dann ganz herzlich die Silke Hahn und den Jesaja Lee nach vorne bitten. Und den Gerd Meichel höre ich gerade.
Ja, mir wird heute Morgen die wunderbare Aufgabe zuteil, zu begrüßen und zu verabschieden. Ich würde ganz gerne mit Gerd Meichel anfangen. Lasst mich mal in eure Mitte, ihr beiden schwarzen Männer. Gerd, du bist viele Jahre lang Leiter des Begrüßungsdienstes gewesen, außerdem ein lieber Freund des Hauskreises. Und ich habe einen Vers für dich ausgesucht, mit dem ich dich gerne verabschieden möchte, weil ich weiß, das wird so bleiben. Das lebst du nicht alleine, das lebt deine ganze Familie. Und dieser Vers, der heißt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Lange hast du diesem Haus ein Stück weit vorgestanden beim Begrüßungsdienst. Du lebst das mit deiner Familie, du lebst das auch über den Stern aus, dass du anderen Wohnungen bietest, wie jetzt dem Simon. Und dafür wollen wir dir einfach als Gemeinde ganz, ganz herzlich danken. Und ich weiß, du sagst selbst auch immer gern noch was, deshalb.
Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, das erste Gesicht morgens hier zu zeigen, weil das wichtig ist für alle, die neu sind. Und ich wünsche mir, dass da noch mehr dazukommen, die ihr freundliches Gesicht und ihre Hand denen reichen, die zu uns kommen wollen, die Interesse haben, die erste Schwelle zu überschreiten und zu wissen, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde, das wissen wir, die wir hier länger sind, ist unheimlich wichtig und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar.
Lieber Jesaja, Gerd hat dich vorgeschlagen und darüber habe ich mich gefreut. Und ich habe geübt heute Morgen und jetzt ist so viel Zeit vergangen, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Ayong Haseo. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, sozusagen in Gerds Fußstapfen zu treten, den Begrüßungsdienst zu leiten. Wir sind noch nicht so weit gekommen, dass wir wirklich miteinander ins Gespräch gekommen sind, aber da kommt noch was. Das wollte ich einfach schon mal ankündigen. Ich freue mich, dass du bereit bist. Auch für dich ist mir ein Vers begegnet und ich habe gezuckt, ob ich den hier laut sagen darf. Das ist auch ein Jesuswort. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was hast du in deinem Leben nicht schon alles gemacht? Und das ist ein Wort, das für den Begrüßungsdienst jetzt so ein bisschen heikel ist. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oh Mann, habe ich gedacht. Aber Jesaja ist sein ganzes Leben lang ein Türöffner für Jesus gewesen. Und deshalb glaube ich, bist du an einem ganz goldrichtigen Platz. Und ich danke dir sehr, dass du das übernommen hast.
Ja, dieses Team heißt Begrüßungsteam. Aber das ist die Begrüßungsdienst heißt nicht die Aufgabe, sondern ein Privileg. Jeden Sonntag vor der Tür stehen und alle Besucher und Mitglieder herzlich zu empfangen. Und man fragt eine Änderung der Denkweise. Das heißt, ich muss an Sonntag Begrüßungsdienst machen, sondern ich darf, nicht muss, sondern darf. Ich darf das strahlende Gesicht für die Gemeinde sein und alle Besucher und Mitglieder herzlich empfangen. Und ich darf mit dieser Gesinnung wollte ich diesem Team dienen. Wunderbar.
Ja. Ja, ich würde gerne noch für den Jesaja beten. Ja, Vater, ich danke dir für Gerd, der viele Jahre dieses Team auch aufgebaut hat. Und ich danke dir für Jesaja, dass er diese Aufgabe mit Freude übernimmt und dass du ihn dabei leiten mögest. Herr, du schickst uns die Menschen so vielfältig, wie du sie geschaffen hast hier in unserer Gemeinde. Und Jesaja ist bereit, seinen Teil dafür zu tun, dass sie sich herzlich hier willkommen fühlen. Danke, dass du ihn in dieses Team mit hineinstellst. Und ich bitte dich um deinen Segen für seine Arbeit. Amen. Platzhalter spielen? Ja.
Ja, und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich möchte alle noch ganz herzlich einladen, nach dem Gottesdienst ein bisschen zu verweilen, eine Tasse Kaffee oder Tee draußen im Foyer zu trinken oder sich hier in der Ecke zu versammeln bei lieben Menschen, die gerne mit euch beten und sprechen möchten. Dann möchte ich gerne mit euch noch das Vaterunser beten und zum Abschluss euch den Segen zusprechen. Und dazu bitte ich noch einmal aufzustehen. Vater unser im Himmel, heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf Erden, unser tägliches Brot. Und der Herr segne jeden Einzelnen von euch. Er möchte eure Füße mit Tanz erfüllen und eure Arme mit Kraft. Er möge euer Herz mit Zärtlichkeit füllen und eure Augen mit Lachen. Er möge deine Ohren mit Musik füllen und deine Nase nur mit Wohlriechendem. Er möge dein Mund mit Jubel und dein Herz mit ganz viel Freude segnen. Der Herr behüte euch und schenkt euch seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich allen.